mante. Oh mama, anillo. Sapio sabe la calle, sana. Pequisi, emonime la ma. Navica, cuanto ya voy.
Oh, Hallo, hier im Studio heute Felicia Herrschaft und auch ein Gast, nämlich Wolfgang Klotz von der Central and Eastern European Online Library. Wir werden heute eben über das Projekt Relations und die Kooperation mit der Städelschule Frankfurt, Missing Identity heißt das Projekt, sprechen. Dazu habe ich ein Gespräch mit Katrin Klingern geführt. Hier im Hintergrund hören wir einige der Kunststudenten, Studentinnen aus Pristina, die im Rahmen des Austauschs im Februar in Frankfurt gewesen sind und hier sozusagen Hip-Hop, Rap, Freestyle improvisieren. Und dann werde ich ein Projekt vorstellen, das Slang Office von Hannah Hildebrand und Maria Loboda. Das heißt, ja, Wolfgang Klotz, wie ist es zu Ihrem Engagement gekommen, gerade auch sich um den Westbalkan zu kümmern oder sich dafür zu interessieren, was genau ist sozusagen die Central Eastern European Online Library? Was man vielleicht dazu sagen muss, Sie sind eigentlich in Frankfurt bekannt, auch als jemand, der sehr lange das Palais Alter betreut hat. Und vielleicht können Sie dazu kurz was sagen, wie sich das jetzt zu einer Central and Eastern European Online Library entwickelt hat, wie dieses Projekt zustande gekommen ist.
Ja, Sie haben schon gesagt, es ist aus dem Palais Alter eigentlich hervorgegangen und baut im Wesentlichen auf sehr vielen persönlichen Kontakten auf, die wir in den 10-12 Jahren Arbeit des Palais Alter zu Verlegern, zu Schriftstellern, zu Wissenschaftlern in allen Ländern Osteuropas geknüpft haben. Und die Bibliothek, die wir heute betreiben, versucht, ein zentrales Problem der Vermittlung von Inhalten, von Gedanken, von Ideen aus Osteuropa nach West und überhaupt in den Rest der Welt zu lösen, weil es natürlich sehr viele schon traditionell und erst recht jetzt seit den 90er neu entstandene sowohl wissenschaftliche wie Kulturzeitschriften in diesen Ländern gibt, aber die Herausgeber in der Regel ihr Leserpotenzial außerhalb des Ursprungslandes mit der Druckausgabe nicht erreichen. Und wenn Sie, natürlich können Sie alle das Internet nutzen, um sozusagen weltweit präsent zu sein und zugänglich zu sein, aber Sie müssten dann, wenn Sie das Internet nutzen, sozusagen immer auf einen ökonomischen Effekt, den Sie ja auch dringend brauchen, wenn Sie Verleger in Sofia oder im Kosovo oder in Moldawien sind. Also Sie müssen auf diesen ökonomischen Effekt verzichten. Und unsere Bibliothek versucht es beides zusammenzubringen, also eine Plattform bereitzustellen im Internet, über die die Zeitschriftenherausgeber aus ganz Mittelosteuropa ihre Zeitschrift in elektronischer Form produzieren können. Und alle Leute, die weltweit sich dafür interessieren, können dort aus im Augenblick 170 Zeitschriften sich die Artikel herauspicken, die sie wirklich interessieren. Und können die herunterladen gegen eine vergleichsweise geringe Gebühr.
Vielleicht Können Sie einen Eindruck geben, wie ist die Situation in Pristina, denn Kosovo ist kein Staat, also es ist sozusagen unter dem Protektorat der UN. Was hat man dort eigentlich für Probleme, die wir hier vielleicht gar nicht so aus unserer Perspektive verstehen können?
Ja, man hat das Problem einer über 90% umfassenden albanischen Bevölkerungsmehrheit, die natürlich nach allem, was in den 90er Jahren geschehen ist, keinen anderen Wunsch hegt, als endlich die staatliche Unabhängigkeit des Kosovo von Serbien zu erreichen. Das ist sozusagen der eine Teil des Szenarios. Der andere Teil des Szenarios ist Belgrad natürlich, und der dritte Teil ist die sogenannte International Community, die überall in der Region präsent ist und die selber noch weder zum Kosovo noch zu Bosnien eine endgültige Entscheidung über ihre Option getroffen hat, was man dort wirklich politisch erreichen möchte. Man hat sozusagen in einem gewissen Realismus eingesehen, dass der Status quo von 1994 nicht mehr herstellbar ist. Man hat aber noch keine plausible und durchsetzbare Entscheidung getroffen, wo man hin möchte. Und die albanische Bevölkerung im Kosovo hängt mit ihrer politischen Option in der Luft. Und das bedeutet natürlich auch, dass viele politische Prozesse, was die Bildung von Institutionen, einer politischen, einer staatlichen Infrastruktur und so weiter betrifft, dass das alles mehr oder weniger stagniert und im Augenblick von dieser International Community sozusagen aufrechterhalten wird.
Mhm. Okay, dann würde ich sagen, hören wir jetzt vielleicht kurz in das Slang Office von Hannah Hildebrand und Maria Loboda.
Hello. We are Maria and Hannah. We are opening a slang office in Pristina, Kosovo.
We started our researches on the English Cockney rhyming slang to proceed then with other slangs.
Let us explain you briefly what slang is and what Cockney is. Slang is a non-standard use of words in a language of a particular social group, and sometimes the creation of new words or importation of words from another language.
Slang is a type of social act aimed at excluding certain people from the conversation.
Slang initially functioned as an encryption so that the non-initiate cannot understand the conversation.
Slang functions as a way to recognize members of the same group and to differentiate that group from the society at large.
Slang terms are often particular to a certain subculture, such as drug users, skateboarders, and musicians.
Slang generally implies playful, informal speech. A famous current example is Cockney rhyming slang, in which, in the simplest case, a given word or phrase is replaced by another word or phrase that rhymes with it.
Often, the rhyming replacement is abbreviated further, making the expressions even more obscure.
A new rhyme may then be introduced for the abbreviation, and the process continues.
Examples of rhyming slang are apples and pears for stairs, and trouble and strife for wife.
An example of truncation and replacement of rhyming slang is bottle and glass for ours, as.
This was reduced to bottle, for which the new rhyme Aristotle was found.
Aristotle was then reduced to Aries, for which plaster of Paris became the rhyme.
This one then reduced to plaster.
Some examples. Dinner, Jim Skinner. Is my gym ready yet?
Fred, Uncle Fred.
Hey mom, can I have some Uncle Fred with this? Engineer, ginger beer. He knows his stuff, he's a ginger after all.
Bad, sorry and sad. The dinner was a bit sorry.
Drunk, elephant's drunk. He shouldn't be driving, he's bloody elephant.
Clue, Scooby-Doo. I haven't got a Scooby.
During the research, we got to know the language philosophy of Wittgenstein, Ludwig Wittgenstein, which we found very connected with the study of slangs and his thoughts about language schemes.
A briefly example of his thoughts is, it's a quotation, "The limits of my language mean the limits of my world." And his hope was to make language as clear as possible to be able to dissolve philosophical problems.
In the office space in Pristina, information, didactic posters, sounds examples, philosophic quotation will be available.
There will be also a movie corner to check some slang filmography.
The office is also going to be the place where fresh Kosovo slangs will be analyzed and collected.
And now, some questions for you to think about language philosophy and the meaning and use of slang. What does it mean for an expression to mean something?
Why do expressions have the meaning they have?
What does the word meaning mean?
Can meaningless sentences be true or false?
What about sentences about things that don't exist?
It is the sentences that are true or false, or is it the usage of sentences?
Is it possible to have any thoughts without having a language?
What kind of thought need a language to happen?
How much does language influence knowledge of the world and how one acts in it?
Can anyone reason at all without using a language?
These are some questions we will try to answer in Pristina.
Goodbye.
Goodbye.
So, jetzt hören wir kurz noch ein Interview mit Mehmet Beluli, der auch für die Bildungsprojekte in Pristina im Rahmen von Missing Identity zuständig ist.
Is there a relation how people work now as artists in
listener in the possible in their how they define their own autonomy as artists in relation to maybe to the Kosovo as autonomous as a country that gets proper kind of autonomy in the next year.
Yeah, in fact, as far as I understood, our young, especially young artists, first of all, they used to make art, and the topics are really what bothering them very much. Obviously, they are very concerned about their position, their situation, geopolitical, according to wider, let's say, European territory. So, you notice probably they are really dealing with this kind of isolation. They really don't want to be so isolated because they feel themselves as the Europeans. Yeah. Only conditions, how they grew up, destiny, very tragic one.
Yeah.
And now they are, in fact, their approach is to define or to question the maybe and political problems in a level of so-called art.
Yeah.
And maybe from this you can conclude that yes, they are very much involved, not directly in this kind of autonomy, independency, to be own at own place, something like this.
Yeah. And when you were as a refugee in the Turkey,
yeah,
and you came back to Kosovo, yeah, and you built up your house.
Yeah.
What has this to do with that you can define it as an artwork? What has this maybe with your new identity coming back to the Kosovo again and build your house?
Yeah, I'm exactly like that. As for myself, as an artist who had experience making piece of art, and suddenly I was in position, simply I don't have time, I don't have space in my mind to think about any of art.
Yeah.
I was completely involved. Seeing, you know, reality is, as they say, reality is much stronger than art. So I was very sure that I'm making art. I'm making really big, for me, biggest piece of art I ever made. Because it was, you know, like you are building art, but very practical one. You can see your children. I have my daughters, of course, two daughters. I can see how happy they are if their father or mother, let's say, building a kind of piece of art, and they can go back to this burnt house.
Yeah. Well, that's interesting, as you said, that that reality is stronger than art.
Yeah, I believe on that.
Yeah.
And generally, if, because I don't want to say that I'm taking lectures,
yeah,
or I'm giving lectures, but simply I communicate with these young people, simply,
yeah,
very simply, and kind of advise a little bit more experienced,
yeah,
and then we are really dealing with this kind of not big themes, not identity on high levels, not independence politically on high levels,
yeah,
but they are always trying to make something very personal, which could be reflected on wider abroad.
Yeah, I love that.
Ja, das war jetzt Mehmet Beluli und Wolfgang Klotz. Sie kennen ihn ja schon relativ lange. Wie haben Sie Mehmet Beluli wahrscheinlich im Kosovo getroffen?
Mhm.
In welchem Kontext?
Im Kontext einer Fahrt 14 Tage nach Beendigung der NATO-Bombardements auf auf Serbien und auch auf die serbischen Stellungen im Kosovo bin ich mit einem kroatischen Freund und einem montenegrinischen Freund, einem Priester, der bei der Caritas in Montenegro arbeitet, sind wir mit 3 Lastwagen voll italienischer Nudel und Olivenöl und medizinischen Sachen und so, sind wir in den Kosovo gefahren, von Montenegro aus, und unser erster Halt war Peja und der zweite war dann Pristina. Und die Ansprechpartner, die wir dort hatten als erste, waren auch wieder sozusagen aus der Geschichte des Palealta, waren Sokol Beciri in Peja und Mehmet in Pristina. Und so sind wir sozusagen mit unseren Nudeln und dem Öl erstmal zu den Künstlern gekommen und haben dann seine Kanäle gefunden, wie wir die Sachen an die Leute brachten, die sie brauchten. Das war so, wie Mehmet in dem Interview sagt, dass die Wirklichkeit und auch die politische Wirklichkeit mit so einer Wucht präsent ist im Alltag, dass die Künstler sozusagen gar nicht anders können, als ihre Kunst auch immer in einem politischen Kontext zu machen. Sie kommen davon gar nicht los. Also die westliche, westeuropäische Frage, ob Kunst politisch sein soll, sein darf, sein kann, wenn ja, in welchem Maß und so. Diese Frage stellt sich für die Leute dort eben nicht, weil die Politik sozusagen eh omnipräsent ist.
Ja. Das heißt, also Relations, eben das Initiativprojekt der Kulturstiftung des Bundes, wurde ja also 2003 eigentlich ins Leben gerufen, und Sie waren sozusagen auch als Berater für, also weil man muss ja eigentlich vor Ort die Situation auch kennen, ja, um dort auch gezielt Kunst zu fördern. Wie wurde das dann sozusagen vor Ort entwickelt? Das müssen ja dann, vielleicht können Sie diesen Prozess beschreiben, weil ja sehr viele Einzelprojekte bei Relations entstanden sind, zum Beispiel eben Alte Arte, da bin ich mir gar nicht sicher, ist das in Moldau, wie man das genau ausspricht?
Alte Arte, ja.
Ja, Deconstruction of Monument in Bosnien-Herzegowina, East Art Map aus Ljubljana, Missing Identity im Kosovo, Reform in Polen, Visual Seminar in Sofia, Zagreb, Cultural Capital of Europe, 3000 in Kroatien und das internationale Filmprojekt Generation. Dazu noch ein Publikationsprojekt Umräumen, das dann in 7 mittel- und osteuropäischen Ländern entsteht. Also das ist ja wirklich sehr komplex. Es ist sozusagen auch dieses Initiativprojekt ist sozusagen auch, gibt ja mit auch der Kulturstiftung des Bundes sozusagen eine gewisse Identität in der Ausrichtung, osteuropäische Kunst und Kultur auch sichtbar zu machen auf der Map eigentlich der europäischen.
Ja, es ist ein sehr großes Projekt, schon allein von den geografischen Ausmaßen her, weil es reicht wirklich sagen vom Baltikum bis eben zur makedonischen Grenze, und es umfasst auch eine ganze Menge ganz verschiedener Genres, wenn man so will, obwohl vieles sich auch gar nicht mehr in klassische Genres einordnen lässt, was da geschieht. Also es gab eine Konferenz vor wenigen Monaten in Halle, wo alle diese Projekte mit ihren Vertreterinnen und Vertretern präsent waren und den Stand ihrer Projekte vorgestellt haben. Das Ganze dauerte 3 Tage und war ein sehr beeindruckendes Event, würde man heute sagen. Also es hatte Aspekte eines kleinen Happenings, es war einfach ein schönes Zusammentreffen, es war eine tolle Konferenz, also es wurde viel debattiert, viel präsentiert, und diese ganze Verschiedenheit kam zum Ausdruck. Es wird sich zeigen, ob am Ende man diese Verschiedenheit in irgendeiner Form unter einen Hut bringt, aber das muss man vielleicht auch gar nicht, sie unter einen Hut bringen.
Ja. Vielleicht hören wir dann jetzt in das Gespräch mit Katrin Klingern. Sie ist Leiterin.
Sie ist Leiterin eben, also Katrin Klingern, sie ist Leiterin des von Relations. One sec. Das ist jetzt noch ein Hip-Hop-Ausschnitt.
Wir haben natürlich nach einem idealen Zeitpunkt sozusagen gesucht, wie und mit wem ich gemeinsam in den Kosovo reise. Also es war nicht das erste Mal, dass ich in Kosovo war, aber zuvor als ganz, ganz anderen touristischen Gründen, tief in den 80er Jahren. Und mit Dunja Blasevic, die das Center for Contemporary Arts in Sarajevo leitet, war ich schon länger in Kontakt. Mit ihr haben wir auch ein Projekt, das sich Deconstruction of the Monument nennt. Und von Dunja war schon immer ein Anliegen, eben nach langer Abwesenheit wieder mal in den Kosovo zu reisen. Und habe dann einfach gefragt, sozusagen, ob sie stören würde, wenn ich mich an dieser Reise anhängen würde. Und es war dann einfach eine sehr, sehr spannende Begegnung. Also wir waren dann insgesamt eine gute Woche, 10 Tage dort. Wir sind gemeinsam von Belgrad aus mit dem Bus in den Kosovo gereist, wo wir einfach auch zur Kenntnis nehmen mussten, wie man überhaupt dieses internationale Protektorat, wenn man von Serbien auskommt, überhaupt betreten darf. Ja. Sprich in dieser geteilten Stadt Mitrovica bleibt der Bus stehen. Man muss dann wirklich ganz dramatisch aus dem Bus aussteigen, über den Fluss gehen, über eine Brücke gehen, um dann sozusagen im internationalen Teil des Kosovo abzukommen und dann kann man wieder seine Reise aufnehmen.
Yeah.
Und in dieser Woche, in diesen 10 Tagen, war das für mich einfach auch unglaublich spannend, einfach zu beobachten, zuzuhören, was die gemeinsamen Gesprächsthemen zwischen Dunja, zwischen den Künstlern, zwischen den Intellektuellen dort ist, wie jeder einfach auf sehr, sehr unterschiedliche Art und Weise mit diesen sehr traumatischen Erinnerungen mit der Vergangenheit umgeht und wo es dann einfach auch die gemeinsamen Brücken gibt. Und das hat mir halt dann die Möglichkeit gegeben, kontinuierlich immer wieder dorthin zu kommen, einzelne Aspekte, einzelne Fragestellungen einfach immer wieder aufzunehmen, zu intensivieren, um dann sozusagen nach mehr als einem Jahr Vorgespräche zu diesem Projekt Missing Identity.
Ja.
Und das beschreibt eigentlich so sehr, sehr gut den Zugang, den sich einfach Relations gewählt hat. Das, was wir versucht haben zu machen, ist ein sogenanntes Austauschprojekt, unter Anführungszeichen, einfach einmal auch ein bisschen anders zu denken, von Anfang an thematisch wirklich zu schauen, in unglaublich vielen Gesprächen mit Künstlern, Theoretikern, Kuratoren, auch Leuten aus der Wirtschaft und der Politik, was sie im Moment einfach glauben, was in ihren lokalen Zusammenhängen im Moment die Fragen sind, die beantwortet werden wollen und auch können. Und dann in einer zweiten Phase schaut man natürlich, was kann die Kunst und was kann die Kultur dazu beitragen.
Mhm.
Und dann hat man sich sozusagen auf eine gemeinsame Fragestellung geeinigt und hat dann geschaut, sozusagen, wer ist die Initiative der Institution, die wirklich auch die Verantwortung für dieses Projekt übernehmen will und mit wem will man über 2 Jahre gemeinsam zusammenarbeiten.
Mhm. Das heißt, auf welche gemeinsame Fragestellung hat man sich geeinigt? Weil es gibt ja eigentlich auch mehrere, also eben gegen so eine Form der nationalistischen Haltung einen differenzierteren Blick zu entwickeln, zum Beispiel Dialoge zu ermöglichen oder auch Veränderungsprozesse zu thematisieren.
Mhm.
Wie hat sich sozusagen, für welche Projekte hat man sich dann entschieden?
Naja, Sie spielen jetzt wahrscheinlich hauptsächlich auf das Projekt auch Miss Identity an.
Auch?
Fragestellungen natürlich so vielfältig waren, weil es ja in erster Linie einfach einmal auch darum geht, verstehen zu lernen, ein Gefühl dafür zu bekommen, was bedeutet es überhaupt, in einem sogenannten internationalen Protektorat zu leben und zu arbeiten und wie sieht das Kosovo aus, sozusagen abseits dieser medialen Bilder, mit denen wir ja natürlich auch dauernd konfrontiert werden. Aber
ja.
Wie formuliert sich das dann sozusagen tatsächlich vor Ort? Wie formuliert sich das aus? Und was bedeutet es sozusagen als Künstler, als Intellektueller im Kosovo eine Setzung zu machen, ein Projekt ins Leben zu rufen mit dem Titel Missing Identity und zu sagen, wir stellen uns sozusagen entgegen dem, was das nationalistische politische Credo im Moment ist. Und wir kämpfen einfach über oder durch die Mittel und die Sprache der Kunst, unterschiedlichen Kunstbereiche, für eine offene Gesellschaft und bringen einfach das in eine öffentliche Diskussion, was normalerweise eben fehlt.
Ja, genau. Missing Identity thematisiert dann in dem Sinne, dass es so etwas wie eine Falle der Identität im Kosovo geben kann, weil eben das Kosovo immer so eine Zwischenposition eingenommen hat mit eigentlich zu viel Geschichte. Gleichzeitig gibt es dann eben diese nationalistische Aufladung, weil man eben auch nicht genau weiß, also wie sich das Protektorat sozusagen entwickeln oder entscheiden wird für das Kosovo. Und deshalb sagen dann auch Künstler wie Mehmet Beluli, dass sie vor einer Art Spiegel stehen und darin versuchen, ein Gesicht zu finden.
Genau. Das mir einfach noch so eindringlich in Erinnerung geblieben ist, selbstverständlich das, was im Moment der Teil sozusagen des internationalen Protektorats in Kosovo ist, der ist natürlich mehrheitlich kosovo-albanisch. Und das Statement der Künstler, die das Projekt Missing Identity dort verantworten, sagen ganz klar, im Moment ist es sozusagen unsere Verantwortung. Wir als Kosovo-Albaner haben oder tragen die Verantwortung für im Moment die serbische Minderheit. Und das ist ein ganz, ganz klares Statement.
Ja.
Vorher sozusagen war die ethnische Aufteilung anders ausgestaltet, aber jetzt sozusagen aufgrund dieser Geschichte, die man nicht wieder rückgängig machen kann, ist es im Moment so. Und dafür stehen sie einfach ein. Sie sind Kosovo-Albaner und sie haben im Moment die Verantwortung zu übernehmen für die serbische Minderheit und auch um der breiteren Öffentlichkeit einfach auch ins Bewusstsein zu bringen, welche Themen im Moment einfach nicht diskutiert und nicht angesprochen werden.
Ja.
Das versuchen sie sozusagen immer über die Mittel und die Sprache der Kunst zu tun.
Ja. Das heißt, es gibt ja zum Beispiel dann, wie ist dann die Situation an der Kunstakademie? Also es wird sozusagen im Rahmen von Missing Identity auch ein Zeitungsprojekt betreut oder auch eine Galerie in Peja, also Exit ist das. Und dann gibt es ja auch den Austausch mit der Städelschule, was ja auch wirklich eine sehr neuartige Entwicklung ist, dass sozusagen das westliche Kunststudenten sozusagen auch in das Kosovo kommen und zusammen mit den Studierenden vor Ort gemeinsame Projekte entwickeln.
Wie Sie eben richtig gemeint haben, also das Projekt Missing Identity im Kosovo selbst ist eben auf drei Standbeine gestellt, wo jedes mindestens genauso wichtig ist. Das eine ist ein einmal im Monat erscheinendes Kunstmagazin, das als Beilage publiziert wird für ein sehr kritisches Wochenmagazin. Das ist das erste Mal, dass es in Kosovo überhaupt so etwas wie Kunstseiten in einem öffentlichen Printmedium gibt, was auch wirklich sehr, sehr erfolgreich ist. Das zweite ist eben ein Galerieraum für zeitgenössische Kunst in der Stadt Bier. Auch das erste Mal, dass der Kosovo einen Raum, einen Ort hat, wo wirklich enorm gute zeitgenössische Kunstausstellungen regelmäßig gezeigt werden. Gibt es auch eine wunderschöne Geschichte dazu. Also dieser Galerieraum, war von Anfang an nicht geplant, sondern Sokol Beshiri und Ersin Shkololi, zwei der Künstler von Missing Identity, haben vorerst nur mal nach irgendeinem Raum in Bier gesucht, wo man einfach gemeinsam mit anderen Künstlern arbeiten kann, so etwas wie so eine Arbeitsproduktionsstätte. Und haben dann diesen Raum gefunden, dieses ganz normale Geschäftslokal, so wie es tausende davon in Peer gibt. Und sind dann eines Tages davor gestanden und haben gemeint, das schaut doch genauso aus wie die Galerien, die wir kennen aus Berlin, Rom oder Paris. Warum vergeben wir uns die Chance, hier unsere Büroräume zu machen? Malen wir es einfach weiß aus und machen hier eine Galerie auf. Und es wird auch unglaublich von den Einwohnern der kleinen Stadt B angenommen, besonders die Schüler der Kunstschule kommen regelmäßig dorthin und werden auch Workshops gemacht und. Also es ist wirklich ein sehr spezieller, spannender Ort, muss man wirklich sagen. Und sie schaffen es wirklich alle zwei Monate richtig, richtig gute internationale Künstler dorthin zu bringen und wirklich tolle Ausstellungen zu machen.
Aha.
Und das dritte stand dann eben auch extrem wichtig, das ist immer eine alternative Kunstakademie in Pristina. Pristina hat natürlich auch eine staatliche Kunstakademie, an der Mehmet Beluli auch unterrichtet, aber dort stößt er natürlich auch permanent an die Grenzen, speziell an die Grenzen dessen, was darf er vermitteln? Wird als Kunst definiert und was steht sozusagen außerhalb des sehr traditionellen Kunstbegriffs?
Ja.
Und insofern gibt es das Angebot nicht nur an Kunststudenten, sondern Studenten aller Sparten, aller Disziplinen, regelmäßig an Semesterkursen teilzunehmen. Die finden dann zweimal die Woche statt und auch regelmäßig an Workshops und einem internationalen Lecture-Programm. Und dieses Angebot ist eben kostenfrei, was enorm wichtig ist.
Ja. Und also Exit ist ja eine Galerie, die zum Beispiel dann auch nichts verkauft. Also das steht ja dann eigentlich auch sehr stark im Kontrast möglicherweise, wie sich überhaupt eine neue wirtschaftliche Situation entwickelt. Also als die Studierenden hier gewesen sind, hatten die ja wirklich sehr fundamentale, also Bedürfnisse wie Tischdecken kaufen oder Geschirr und so weiter. Welche Rolle hat Kunst dann eigentlich gerade für die sehr jungen Studierenden, die Anfang 20 sind, die zum Teil mit dem, was sie als Künstler machen, ihre Familien ernähren müssen? Also gibt es ja einige Beispiele.
Was soll ich da anfangen? Sie müssen sich vorstellen, in der momentanen Situation ist die offizielle Arbeitslosenzahl bei 70%. Insofern können Sie sich ausrechnen, wie es mit der inoffiziellen Arbeitslosigkeit ausschaut. Das Kosovo ist im europäischen Vergleich die jüngste Gesellschaft, die wir haben. 40% der Bevölkerung ist minderjährig und 60% ist unter 30.
Ja.
Das, wenn Sie in den Kosovo fahren, das, was Ihnen begegnet, ist dauernd, überall wo Sie sind, junge Leute. Nur jung. Und unglaublich zeitgenössisch und modern.
Ja.
Und diese jungen Leute können im Moment einfach nicht das Land verlassen. ja. Was das internationale Protektorat natürlich nicht vorsieht. Ja. Und insofern ist das ja, pathetisch und ein bisschen krass, aber es ist wie ein riesengroßes, ja, fast wie ein Gefängnis irgendwie, wo man eigentlich immer in derselben Schleife sich bewegt. Und dort ist es natürlich auch unglaublich wichtig, als junger Mensch einfach Orte zu finden, an denen man kreativ sein darf und soll und wo es einfach kompetente Leute gibt, die sich mit einem auseinandersetzen. Und wo es einfach noch möglich ist, gewisse Themen zu diskutieren, Visionen zu haben. Sicher hat jeder Visionen, auch wenn der tägliche Gesprächsumgang natürlich sehr, sehr zynisch ist, was man ja bis zum gewissen Teil verstehen kann, sind die aber trotzdem alle voll mit Visionen. Und man kann ja auch nicht anders als so einen Ort sich zu denken, dass es sich irgendwann einmal verändern wird.
Ja.
Für diesen Zeitpunkt will man natürlich bis zum gewissen Teil vorbereitet sein.
Ja. Also für gerade die jungen Kunststudenten und Kunststudentinnen ist es ja tatsächlich sehr schwierig, wenn sie selbst erlebt haben, dass ihre Eltern zum Teil unter der serbischen, also durch serbische Unterdrückung sozusagen nicht arbeiten durften. Und da stellt sich schon die Frage, wie man das hinbekommt, dass gerade die Jugendlichen sich auch mit der serbischen Minderheit,
ja, klar,
auseinandersetzen.
Ja, da treffen sie natürlich eine tiefe, tiefe Wunde. Es fängt ja schon dort an, dass die Jüngeren größtenteils auch nicht mehr Serbisch sprechen.
Ja.
Es wird ja in dem Sinn dann natürlich auch nicht mehr gelehrt.
Ja, es ist auch nicht eher verpönt, Serbisch zu sprechen.
Ja, was denn jetzt? Würde jetzt.
Also zumindest jetzt nicht getraut man ist sich.
Ja, ich meine, wenn man sich in einer Stadt wie Pristina bewegt, wo, ich weiß nicht, 98% der Bevölkerung kosovo-albanisch ist, dann ist es natürlich vollkommen klar. Ich meine, warum sollte man sich sozusagen auf Serbisch unterhalten? Da gibt es eigentlich keinen Grund dafür.
Ja.
Serbisch war natürlich immer unglaublich wichtig für das Kosovo, weil es einfach auch die Kommunikationssprache nach außen war.
Ja.
Mit dem Rest Jugoslawien. Also die Sprache selbst bei sich zu Hause war natürlich immer Kosovo-Albanisch. Das ist ja eh klar.
Ja.
Und jetzt mit dieser Abspaltung, mit diesem internationalen Protektorat, mit der Intention, ein eigener Staat zu werden, ist es natürlich schwierig, da mal vorzudringen und zu sagen, ihr müsst aber trotzdem weiterhin mit diesen traumatischen Erfahrungen Serbisch lernen. Also das ist,
ja,
glaube ich, auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, so falsche politische Korrektheit, die man über eine fremde Situation, die man gar nicht wirklich nachvollziehen kann, oft einfach auch stülpt. Also das finde ich ein bisschen anmaßend und einfach auch Überforderung.
Ja. Ja, wenn jetzt Mehmet Beluli zum Beispiel Seminare auch macht, die das Thema, also die zum Thema öffentliche Kunst haben, ist denn die Öffentlichkeit, also wie wird Öffentlichkeit dann genutzt, gerade im Kosovo? Wie wird sie sozusagen neu installiert, um genau diese Fragen zu thematisieren? Also wie sich Identitäten verändern zum Beispiel, wie man sich überhaupt auf eine neue Gesellschaft einigt.
Naja, das, was sie einfach versuchen und das, was sie versuchen, ist einmal überhaupt sozusagen eine Öffentlichkeit für künstlerische Themen zu gewinnen, was es
ja
ein Novum ist, was es zuvor nicht gegeben hat. Also man muss ja natürlich auch immer die Kirche im Dorf lassen. Der Kosovo war auch vor den konfliktreichen 90er Jahren jetzt nicht der Hotspot der Kunstlandschaft im ehemaligen Jugoslawien.
Ja.
Es war ja ganz bewusst teilweise auch vom ehemaligen Jugoslawien auch als Provinz behandelt. Also da gibt es ja politische Hintergründe dafür. Das ist einfach sozusagen ein absolutes Novum, dass eine Gruppe sehr, sehr klug, feinfühlig versucht, Kunst ja einfach in eine breitere Öffentlichkeit zu kommunizieren und dass sozusagen zeitgenössische Kunst sich mit Themen und mit Fragen auseinandersetzt, die denen auch jeder normale Einwohner des Kosovo irgendwie begegnet. Und dass Kunst einfach auch ein Feld sein kann, wo man gewisse Visionen einfach auch freisetzen kann.
Ja.
Das ist einfach so ein bisschen auch das, das Gegengewicht zu dieser sehr schwierigen politischen Situation.
Ja. Also
ja, Hip-Hop ist natürlich auch eine Möglichkeit, sich Öffentlichkeit wieder neu anzueignen. Gerade ist das überhaupt eine kreative Möglichkeit für auch nicht nur Jugendliche in Amerika, auch in Deutschland, genauso wie im Kosovo. Ja, Wolfgang Klotz, wie ist Ihre Einschätzung? Es wurden ja einige Punkte von Katrin Klingern angesprochen, die auf Problematiken im Kosovo hinweisen, aber es ist schon so, es hört sich schon so an, als wäre da wirklich unglaublich viele im Aufbruch und ähnlich denke ich, wie sinnvoll eine eine Online-Library sein kann, eben für den osteuropäischen Raum, für Zentral- und Osteuropa. Genauso sinnvoll ist es, das auch für die Kunst zu leisten, denke ich. Und es macht so auf mich den Eindruck, als ob sehr viele Projekte da entstehen und die etwas mit dem Sammeln und Aufbewahren für eben eine nachhaltige Entwicklung oder auch eine transnationale Entwicklung dann, ja, funktionieren können, möglicherweise.
Ja, ich denke, dass vieles, was jetzt von Katrin Klingern gesagt worden ist, aber auch zum Beispiel dieses Slang-Office-Projekt. Es gibt, sagen, dauernd stößt man in diesen Kontexten ja auch auf ein ganz anderes Problem, nämlich dass die westliche Öffentlichkeit vieles von dem, was dort geschieht, einfach nicht versteht, nicht verstehen kann. Also da ist ja auch naturgemäß eine große Lücke an schlichten Informationen, und es gibt dann immer ein paar Spezialisten, die sich intensiv mit dieser Region auseinandersetzen und die können dann sozusagen Frau Christiansen immer erklären am Sonntagabend und uns erklären, wie man das zu verstehen hat. Aber es wäre natürlich schon vielleicht mal an der Zeit, auch sagen, etwas, eine Anstrengung zu unternehmen, um das Interesse in der westeuropäischen Öffentlichkeit für das, was dort geschieht, ein bisschen voranzubringen, ein bisschen weiter zu öffnen, ja, unsere Neugier ein bisschen weiter zu öffnen. Es geht sozusagen bis dahin, dass man in der aktuellen Debatte in der Bundesrepublik über diese angebliche Visa-Affäre sozusagen auch wieder sieht, dass sie weitgehend die Öffentlichkeit gar nicht weiß, was da geschehen ist und in welche Strukturen da was geschieht und warum bestimmte Dinge geschehen, andere nicht geschehen. Also sowohl ein Projekt wie Relations als auch ein Projekt wie unseres mit dieser Online Library leben natürlich davon, dass es ein solches Interesse in unserer Öffentlichkeit für das, was Kunst oder das intellektuelle Leben dort darstellt, dass es da bei uns ein Interesse dafür gibt. Und vielleicht ist sowohl Relations wie auch die Central and Eastern European Online Library ein bisschen sozusagen wie ein Schneebrett gebaut, ein bisschen auch sagen in eine sehr optimistisch in eine Zukunft gebaut, wo dieses Interesse und diese Neugier sich vielleicht doch mal in größerem Umfang einstellt.
Ja. Ja, die Webadresse für die Central and Eastern European Online Library ist www.ceeol.com. Da kann man sich dann auch noch genauer informieren. Dann wollte ich noch aufmerksam machen auf das Go East Film Festival, das nächste Woche in Wiesbaden startet. Das ist, ich denke, auch über Go East Film Festival im Internet zu finden. Und zwar wird dort auch Lost and Found, das osteuropäische Filmprojekt zum Thema Generation, gezeigt, und zwar am 9.4. Und ab dem 7.4. gibt es sozusagen auch in Wiesbaden dann einige Diskussionen, die, denke ich, viele Themen, die jetzt hier auch andiskutiert wurden, dann noch mehr ausführen, noch ausführlicher behandeln werden. Ja, hier. Jetzt hören wir zum Schluss noch ein bisschen den Freestyle der Studierenden aus dem Kosovo. Am Mikrofon verabschiedet sich Felicia Herrschaft und ich bedanke mich für das Gespräch bei Wolfgang Klotz.
Ich bedanke mich auch.
Ja, danke. Bis dann. Ciao. I'm on man.
Hallo, 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 hallo.